Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Ja, hallo zusammen. Hier ist wieder eine neue Ausgabe von Frisch serviert, unserem Steuerpodcast. Wer ist unser Steuerpodcast? Das ist der Arne Schnittger. Hallo Arne.
Hallo Christian.
Und ich, der Christian Käser. Und wir haben heute einen Gast, und zwar nur einen Gast heute. Das wird aber vollkommen reichen. Und zwar haben wir den Bundesvorsitzenden der Deutschen Steuergewerkschaft, Florian Köbler. Hallo Flo.
Hallo Christian, hallo Arne, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich finde es auch super, dass du mit dabei bist. Wir laufen uns ja immer mal wieder über den Weg, gerade gestern bei einer Anhörung im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages. Und ich glaube, es ist für unsere Zuhörer erstmal spannend, wenn du ein bisschen was erzählen könntest. Was ist denn jetzt eigentlich genau die Deutsche Steuergewerkschaft? Wir haben ja nicht nur Kollegen aus der Finanzverwaltung, die uns hören, aber sehr viele. Und was macht man da so genau als Bundesvorsitzender?
Ja, also die Deutsche Steuergewerkschaft ist die Interessensvereinigung von allen Beschäftigten in der Steuer- bzw. in der Finanzverwaltung. Und die Steuergewerkschaft ist im Prinzip untergliedert. Es gibt einmal den Bund, aber es gibt auch die einzelnen Länder draußen. Und bei den Ländern, wir wissen alle, die Steuerverwaltung ist eine Landesverwaltung. Da laufen dann eher die klassischen gewerkschaftlichen Themen, Arbeitsbedingungen und so weiter. Und in Berlin, dafür bin jetzt ich zuständig, also für Gesamtdeutschland, da läuft eben vor allen Dingen die Steuerpolitik. Und das ist deshalb für unsere Kolleginnen und Kollegen auch wichtig, weil das ja das Arbeitsmittel ist, mit dem die Herrschaften draußen in den Ämtern umgehen müssen. Und da stehen wir vor gewaltigen Herausforderungen. Aber da kommen wir jetzt vielleicht auch noch im laufenden Podcast drauf zu sprechen. Also ich glaube, wir, und du hast es ja gestern, hast es ja gesagt, Christian, wir laufen uns immer wieder über den Weg im steuerpolitischen Berlin, wie man so schön sagt. Das ist so eine kleine Blase, wo irgendwie alle Teilnehmer des steuerlichen Ökosystems aufeinandertreffen, also die Unternehmerseite, die Beraterseite, aber eben auch die Verwaltung. Und ich glaube, wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Also ich denke da beispielsweise an das Thema Demografie. Und da haben wir alle miteinander die gleichen Probleme, die gleichen Herausforderungen. Und da braucht es Lösungen. Und ich glaube, deswegen ist es gut, dass wir da auch heute mal gemeinsam den Podcast haben, aber auch einfach immer wieder miteinander ins Gespräch kommen.
Absolut. Und du hast es eben schon angesprochen, Interessenvertretung aller in der Steuerverwaltung Tätigen. Das Steuerrecht ist ja nicht unbedingt geprägt von unbürokratischen Ansätzen, von wenig Komplexität. Und eigentlich gerade im Unternehmenssteuerbereich wird ja eher noch mehr Komplexität den Unternehmen auf die Schultern geladen. Also Stichwort globale Mindeststeuer. Und wenn ich auf dein LinkedIn schaue, da steht da weg von Detailfragen hin zu zukunftsfähigen und unbürokratischen Systemen. Das ist was würde ich sofort voll unterstreichen. Der Trend geht aber eigentlich in die andere Richtung. Kriegst du da schon irgendwie Anträge auf psychiatrische Betreuung von Kollegen aus der Finanzverwaltung, die Angst haben vor der globalen Mindeststeuer und denken, mein Gott, ich muss in Frührente gehen? Weil eigentlich, es geht ja alles in die falsche Richtung gerade.
Ja, du sprichst jetzt natürlich die Seite der Unternehmen an. Das ist die eine Seite der Medaille, ist sehr klar. Du bist für ein relativ großes Unternehmen ja auch zuständig. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch den klassischen Bereich der Einkommensteuer, wo ja ähnlich die Komplexität immer zunimmt. Vielleicht ganz kurz auf deine Frage geantwortet. Ja, das Thema globale Mindeststeuer ist schon auch eine Herausforderung für uns. Warum? Es liegt schon auch ein Stück weit daran, weil ja auch auf das IFRS zurückgegriffen wird. Und mit dem IFRS haben unsere Kollegen und Kolleginnen draußen jetzt auch nicht unbedingt tagtäglich zu tun. Klar sind diejenigen, die in der Konzernbetriebsprüfung sind, wissen da schon ganz gut Bescheid. Aber vom Grunde her sind wir natürlich jetzt mal auf die Steuerbilanz getrimmt und irgendwie noch die Handelsbilanz und vielleicht die Abweichungen. Also von daher ist IFRS natürlich jetzt auch ein Stück weit weg. Und das muss jetzt irgendwie auch gelernt werden. Ja. Aber vielleicht auch mal, ich glaube, wir haben insgesamt in Deutschland halt mittlerweile in der Gesellschaft über viele, viele Jahre immer weiter gesehen, dass wir ein extremes Streben nach einer Einzelfallgerechtigkeit haben. Und ich bin der Meinung, dass wir da eigentlich jetzt schon regelmäßig scheitern. Also wir bilden uns immer ein, wir müssen jeden Einzelfall abbilden. Ich will das einfach mal an einem Beispiel verdeutlichen. Du hast einen Arbeitnehmer, der wohnt in Berlin, hat 5 Kilometer zur Arbeit und es gibt einen zweiten Arbeitnehmer, der hat nur 2 Kilometer in die Arbeit. Und jetzt bilden wir uns ein, über die Entfernungspauschale das Ganze möglichst gerecht zu machen. Den einen geben wir 5 Kilometer, den anderen 2 Kilometer. Und am Ende des Tages haben vielleicht beide das 29-Euro-Ticket der Berliner Verkehrsbetriebe, also die gleichen Aufwendungen, um eben diesen Weg in die Arbeit zu schaffen. Und von daher sage ich mal, gut gedacht, aber im Ergebnis auch nicht immer 100% gerecht, auch jetzt schon, obwohl wir es uns einbilden. Und deswegen glaube ich, braucht man vor allen Dingen, und ich glaube, das wird den Unternehmen draußen schon auch helfen, und du hast es gesagt, auf LinkedIn steht irgendwie das Thema Steuergerechtigkeit bei mir. Ich glaube, wir müssen uns von diesem unglaublichen Streben nach der Einzelfallgerechtigkeit gerade im Arbeitnehmerbereich, aber vor allen Dingen auch im Rentnerbereich ein bisschen verabschieden, um unser Personal wesentlich sinnvoller und besser zu allokieren, nämlich dort, wo die großen Betrugsszenarien sind, wo eben die Steuergerechtigkeit wirklich mit Füßen getreten wird. Ich denke da an Umsatzsteuerkarusselle oder einfach auch, Christian, wir haben im Vorgespräch kurz das Thema bargeldintensive Bereiche angesprochen. Also das sind die Themen, wo halt wirklich jeden Tag Steuergelder im Prinzip auf der Straße liegen gelassen werden. Und ich glaube, das ist einfach sinnvoller, dort Personal einzusetzen, als jetzt beim Arbeitnehmer eben die größtmögliche Einzelfallgerechtigkeit in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, und dann höre ich auch schon damit auf, wir müssen da auch mehr pauschalieren. Also wenn der Arbeitnehmerpauschbetrag bei 1230 Euro liegt und ich mich gleichzeitig keinen Meter aus dem Haus heraus bewege und eine Homeoffice-Pauschale von 1200 Euro bekomme, dann ist ja klar, irgendwelche Werbungskosten, die mindestens 30 Euro wert sind, die werde ich finden. Und wenn es nur die klassische Pauschale, die es natürlich nicht so offiziell gibt, von Arbeitsmitteln und 102 Euro sind. Und schon habe ich das überschritten und gleichzeitig eine Motivation, eine Steuererklärung abzugeben. Und einfach nur, um mal Zahlen zu haben, wir haben in Deutschland 46,5 Millionen reine Arbeitnehmerfälle. 46,5 Millionen und davon geben 26,5 Millionen eine jährliche Steuererklärung ab. Und wenn es uns gelingen würde, dass wir die nicht mehr bearbeiten müssen, weil sie automatisch geht oder weil der Lohnsteuerabzug einfach passend ist, dann hätten wir richtig gehend personalfrei. Und im Hinblick auf die Demografie, wir werden irgendwas tun müssen, um ja, die Ämter, aber auch die Steuerberater vor allen Dingen von der Arbeit zu entlasten.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich so. Jetzt habe ich mir eine Frage aufgeschrieben schon. Jetzt sind noch zwei dazugekommen. Ich bin immer so schon dafür verpönt, immer mehrere Fragen zu stellen. Ich versuche das trotzdem jetzt mal an der Stelle. Also Vereinfachung bei den Arbeitnehmern, glaube ich, komplett nachvollziehbar. Dann höre ich ja vielleicht schon fast Frage, den Tod des Arbeitszimmers da irgendwo durch, ist so eine Frage, die mir natürlich stellt. Wahrscheinlich eine der bestdokumentiertesten Materien im deutschen Steuerrecht. Das heißt aber auch, im Unternehmenssteuerrecht, da ist ja dann auch vielleicht Gerechtigkeit, so verstehe ich das von dir, noch ein besonders ein verfolgenswertes Gut. Das heißt, da ist dann doch vielleicht Komplexität erforderlich. Das ist meine Frage zwei. Der Michael Sall hat mal irgendwann gesagt, kann mich noch erinnern, schon fast 10 Jahre her, komplexe Gesellschaften erfordern komplexes Steuerrecht. Also ich kann eigentlich gar nicht vereinfachen, weil wenn ich komplexe Gesellschaften habe, dann spiegelt sich das im Steuerrecht ab. Das ist so unvermeidlich, das würde da jetzt dann bedeuten, vielleicht Fragezeichen nur dann im Unternehmenssteuerrecht. Und dann die eigentliche dritte Frage, und das ist die, die ich eigentlich eingangs stellen wollte, nochmal das Thema mit IFRS in der Steuerverwaltung. Das hat mich natürlich jetzt total getriggert, weil das stimmt natürlich, man muss jetzt IFRS im Unternehmenssteuerrecht irgendwie lernen und das ist eine Riesenherausforderung für alle, für Verwaltung auch. Aber ich habe ja auch noch die Situation, dass ich dann zukünftig, wenn ich aus China gehalten werde oder irgendein anderes Land, Japan, japanisches Gap auch noch quasi lerne. Und ich gebe zu, ich weiß nicht, wie ich das machen werde zukünftig. Aber ich frage mich auch verwaltungsseitig, wie man da eigentlich umgeht, wie man das eigentlich bewerkstelligen will. Und ob es nicht vielleicht doch dann, und das ist dann vielleicht der so ein bisschen der Schluss zur Frage zwei, ob man nicht vielleicht doch sagen muss, da muss es doch irgendwo Vereinfachung geben und vielleicht auch bei der Findung dieser Regeln ist ja spannend, wie die zustande kommen. Die werden ja letztlich zunehmend international da vereinbart. Und da werden wir ja nicht gefragt, aber ihr werdet ja genauso wenig gefragt. Müsste man nicht dann irgendwann auch mal sagen, also das mag ja alles gut gemeint sein und soll Vereinfachung haben, aber wir müssen das anwenden auch. Also wir finden das jetzt nicht sinnvoll, chinesisches Gap hier zu machen, weil das können wir gar nicht irgendwo. Und wenn man da befragt würde, könnte man ja an der Stelle dagegen halten. Und wenn man im Bundestag sitzt und sagt, man muss darüber verabschieden, man hat aber sich dazu politisch schon committed, dann ist es ja mal schwierig zu sagen, das machen wir jetzt irgendwie nicht. Dann macht man sich ja dann doch irgendwo äußerlich so ein bisschen angreifbar oder vielleicht, sagt man auch, vielleicht sogar lächerlich im schlimmsten Fall. Wie soll das zukünftig laufen? Würdest du dir da auch konkret wünschen, vielleicht zukünftig mal dazu befragt zu werden, macht das Sinn oder was sind so Vorschläge, wenn man natürlich auch den Konsens herstellen will, muss man auch dazu sagen. Wir sagen immer, wir wollen Konsens haben und wir haben jetzt auch einen Konsens, muss man auch sagen. Also wie soll das da laufen? Jetzt sind es drei Fragen, ich hoffe, das ist trotzdem okay.
Ja, Anne, also herzlichen Dank für diesen bunten Strauß an Fragen. Das Schöne ist, das war jetzt so komplex, dass ich mir fast schon aussuchen kann, auf was ich das genau antworte. Okay, also vielleicht einfach mal angefangen, IFRS und muss man jetzt irgendwie auch noch chinesische Abschlüsse. Also man sieht schon, in welcher unglaublich komplexen Welt wir auf Seiten der Steuerverwaltung, aber es trifft ja nicht nur die Steuerverwaltung, sondern auch die Steuerberater leben. Und im Grunde genommen, sage ich jetzt mal, können wir uns alle miteinander an den Händen nehmen und einfach mal sagen, hey, ich glaube, wir machen da insgesamt alle miteinander einen extrem guten Job, dass wir diese Komplexität, die da einfach in diesen steuerlichen Ökosystemen stattfindet, dass wir die überhaupt noch beherrschen. Ja? Jetzt mal ganz blöd gesprochen. Mal zurück zur Frage, also braucht es diese Komplexität im Unternehmenssteuerrecht? Also ich neige immer dazu, ein Stück weit Nein zu sagen. Nein und ja. Also ich glaube schon, nachdem wir auch im Handelsrecht, also du brauchst irgendwie mal einen Abschluss, der möglichst die Ist-Situation auch ein Stück weit darlegt. Das brauchst du auch für die Banken. Und trotzdem, Christian, ich schaue jetzt mal zu dir. Wir haben gestern im Bundestag über das Thema Turboabschreibung diskutiert, ja. Und also das gestern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ging um das Thema CDU-CSU-Antrag zur Modernisierung des Unternehmenssteuerrechts. Und da war ein Vorbringen der CDU-CSU, wir brauchen eine Turboabschreibung, um eben wettbewerbsfähiger zu werden in der deutschen Wirtschaft. Und auf der anderen Seite auch ein hehres Ziel, muss man einfach sagen, auch wenn ich an das Thema latente Steuern denke, irgendwie die Angleichung der Handelsbilanz und der Steuerbilanz. So. Jetzt wissen wir aber alle miteinander, okay, wenn ich jetzt dieses Turbo-Abschreibungsmodell fahre, die Amerikaner haben da irgendwann mal 100% gemacht, bei Forschung und Entwicklung, dann gehe ich natürlich ein Stück weit zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz, auch auseinander. Und das Interessante ist natürlich auch, es gibt ja auch Unternehmen, die wollen das gar nicht, ja, weil ich denke da jetzt mal zum Beispiel an ein Startup, wenn die da jetzt so gezwungen werden abzuschreiben, dann müssen die ja irgendwie auch schauen, dass sie überhaupt mal das Stammkapital halten. Also Stichwort sonst vielleicht bald mal Insolvenz, wenn die da zu schnell abschreiben. Also das sind schon auch wichtige Spannungsfelder, in denen wir uns da bewegen. Also von daher, ich fürchte, im unternehmerischen Bereich wird es an zumindest einer Komplexität insgesamt nicht vorbeikommen, aber ich glaube, man kann die Rahmenbedingungen vielleicht ein bisschen vereinfachen. Ich durfte ja da auch in dieser Expertenkommission bürgernahe Einkommensteuer, das hat jetzt mal in den ersten Anschein nichts mit Unternehmenssteuern zu tun, aber wir haben uns das Thema selbstständige Gewinneinkünfte und so weiter angesehen und wir haben auch das Thema Abschreibungen ein bisschen fokussiert und was wir uns da schon hätten vorstellen können, sind aber auch ein bisschen auf Widerstände gestoßen beim IDW, ist das Thema einfach Gruppenabschreibungen und da wäre es natürlich schon klug, wenn man da einfach, also da wird man sich halt so viel sparen, Aufzeichnungspflichten und so weiter und so weiter. Also das wäre schon eine Entbürokratisierung. Ich denke da jetzt beispielsweise auch in unserem Bereich an die sogenannten AFA-Tabellen, die auch schon über, ja, wahrscheinlich mehr als ein Jahrzehnt nicht mehr aktualisiert wurden. Da gibt es viele Wirtschaftsgüter jetzt gerade im IT-Bereich, die da überhaupt noch nicht abgebildet sind. Also ich glaube schon, dass man da Vereinfachung bei sowas reinbekommen würde. Und ich glaube, so unterm Strich könnte man das schon auch in den Griff bekommen, weil die Abschreibung als solches, wenn ich die jetzt linear mache, stimmt ja zum Teil auch nicht. Ne? Also ich nehme, kaufe das Auto, fahre vom Hof, und dann kann ich jetzt auch nicht sagen, ist jetzt ein 365. mal ein Sechstel weniger wert, sondern dann verliert er halt mal ein Drittel des Preises oder so. Deswegen wird Komplexität, glaube ich, weiterhin geben, aber summa summarum, glaube ich, kann es punktuelle Vereinfachungen geben. Ich glaube, wichtiger ist, dass wir uns insgesamt mal über die Rollenverteilung in diesem steuerlichen Ökosystem Gedanken machen. Also wie wir alle miteinander vielleicht besser miteinander umgehen können.
Ich meine, das ist ein wichtiger Punkt. Ich bin fast versucht, auch mal eine Doppel-, wenn auch keine Dreifachfrage zu machen, wie der Arne, um das mal zu kopieren. Weil du hast mit den Turboabschreibungen hast du eben einen Aspekt angesprochen. Die sind super gut gemeint und die haben natürlich auch einen Wachstumsanreiz. Das ist offensichtlich. Aber es gibt natürlich dann wiederum andere Bereiche, Startups, wo es nicht so gut funktioniert, weil wenn ich eh Verluste schreibe, dann muss ich den Verlust nicht noch durch Turboabschreibungen ein bisschen aufblasen, nur um dann in eine Mindestbesteuerung reinzukommen. Also für die sind andere Sachen wiederum relevant. Und du hast ja auch gestern angesprochen, es wäre mal ganz schön, wenn man so eine Art Digital Twin des steuerlichen Universums hätte, sage ich mal, wo man halt dann an einer Stellschraube dreht und man hätte Echtdaten, also zumindest mal relativ zeitnahe Daten, ja, und würde dann mit bestimmten Erwartungen arbeiten und dieser Veränderung und könnte dann simulieren, was heißt denn das jetzt, ja? Was kommt denn rein an Fiskalaufkommen, wenn ich über eine Turboabschreibung bestimmte Investitionsgüter fördere, wo werden die eingekauft, hat auch wieder einen Effekt, hat vielleicht auch einen Effekt dann auf irgendwie die Arbeitskräfte, die Anstellungsverhältnisse, wo Lohnsteuer reinkommt, also dass man das halt mal global galaktisch simuliert, ja. Und bei Digital Twin, da springe ich immer sofort drauf an, weil wir bei Siemens auch ein Digital Twin im Bereich Fabriken oder Gebäude machen und finde das natürlich einen coolen Gedanken. Und das wäre, ich lasse die Doppelfrage doch weg, weil du sollst hier sprechen. Das fände ich schön, wenn du das mal ganz kurz ausführen könntest. Hältst du das wirklich für machbar? Und siehst du da eine Chance, dass wir in Deutschland das hinkriegen? Weil ich meine, ich sage nur Konsens als Stichwort. Die Digitalisierung läuft ja jetzt nicht unbedingt auf Hochtouren in der Finanzverwaltung.
Das Letzte will ich jetzt fast gar nicht kommentieren, ne, weil es halt fast, ich will jetzt nicht sagen, ein Desaster ist, aber wir müssen da natürlich insgesamt besser werden bei dem Thema Konsens. Und ich glaube, dass wir insgesamt uns überlegen müssen, ob wir nicht das amerikanische Modell da fahren. Also das IRS, also die amerikanische Steuerverwaltung, hat da jetzt auch so ein 150-seitiges Konzept aufgestellt, über 60 Milliarden US-Dollar zur Verfügung bekommen, um eben die Steuerverwaltung zu modernisieren. Witzigerweise kamen die Gelder aus dem Inflation Reduction Act. Also man erkennt, dass eine gut funktionierende Steuerverwaltung, die digital und, ich sag mal, serviceorientiert unterwegs ist, einfach auch ein unglaublich guter Wirtschaftsfaktor ist. Und die haben im Prinzip die gleichen Herausforderungen und Probleme, die wir derzeit haben, Christian. Und zwar ein veraltetes Legacy-Verfahren, also IT-technisch weit hinten dran. Und die machen jetzt eine Sache, die finde ich sehr, sehr klug. Die lassen das alte System jetzt ein Stück weit laufen und machen aber parallel eine neue Welt. Und das ist meine Anregung gestern auch so ein klein wenig. Ich glaube, viele haben es verstanden in der Anhörung gewesen, dass man einfach mal eine neue Welt braucht, auch eine neue Welt der Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und Finanzverwaltung. Ich glaube, man kann da cloud-basiert sehr viel machen. Ich verstehe das eigentlich auch nicht, warum man die Daten immer von A nach B schiebt und von B nach A. Ich meine, ihr beklagt euch vollkommen zu Recht, wenn die BP irgendwie 5, 6, 7 Jahre danach abgeschlossen ist, kriege ich nur den Prüfungsbericht, aber irgendwie keine fertigen Bilanzen zurück. Also das heißt, ich glaube, es wäre um so vieles leichter, wenn wir auf ähnlichen Plattformen unterwegs wären. Natürlich würden wir uns als Steuerverwaltung ein gewisses Hoheitswissen zurückbehalten. Ich sage mal, Fraud Detection, Analyseprogramme und ihr natürlich auch, aber zumindest gemeinsame Daten und so. Ich glaube, da wird die Reise hingehen und wir müssen uns auch nochmal, glaube ich, über die Rolle des Steuerberaters unterhalten. Und alle, die da mitmachen, und so sehe ich auch dein ganzes Ansinnen, Christian, so Stichwort Tax Compliance, und bist du damit deinem Unternehmen, glaube ich, auch einen guten Austausch mit der Bayerischen Steuerverwaltung, wenn ich das jetzt mal so richtig mitgeschnitten habe, also was das TCMS betrifft. Also ich glaube, man muss einfach die Unternehmen, die ehrlich sein wollen, die uns draufschauen, auch größtmögliche Erleichterungen geben. So, jetzt aber endgültig, sorry für den Prolog, aber das mit dem Konsens konnte ich natürlich nicht so stehen lassen. Jetzt mal zu deinem digitalen Zwilling. Ich finde das jetzt erstens schon mal extrem cool, dass du... Das war ja nur so ein kleiner Nebensatz, den ich da gestern mal von mir gegeben habe. Und ich finde aber trotzdem, dass es schon so ein bisschen Sprengstoff hat, weil diejenigen wie du, die haben erkannt, eigentlich war es ein bisschen der Vorwurf, und das meine ich jetzt gar nicht böse, dass Politik derzeit gezwungen ist, aufgrund von, ich sag mal, Vergangenheitsentwicklungen, Datenlagen aus dem Jahr 2021 und frühere, und vielleicht von Meinungen von Experten, solche Herrschaften, Christian, wie wir gestern da jetzt drin gesessen sind. Und dann werden wir gefragt in der Anhörung, Was glauben Sie denn, was dieses oder jenes für eine Auswirkung hat? Und dann sagst du dieses oder das. Und das ist im Grunde genommen das, was du dir vielleicht die letzten 5 Tage, glaube ich, wissen wir jetzt, dass es die Anhörung gab, was du dir da jetzt mal so überlegt hast. Was ich damit beklage, ist, dass wir keine Simulationsmodelle haben. Und so ein Simulationsmodell wäre eben der digitale Zwilling, um eben wirklich mal rauszufinden, was es bedeuten würde, wenn man jetzt so eine Turboabschreibung macht, wenn man jetzt konsolidiert, und so verstehe ich das ja auch, also Gewerbesteuer und KÖ zusammen halt auf 25% bringt. Also gibt es ja auch verschiedene Modelle, die man da fahren kann. Entweder reduziere ich die Gewerbesteuer oder ich mache sie zum Teil anrechenbar oder wie immer, dass sie halt auf die 25% runterkommen. Also was würde das bedeuten? Was bedeutet das auch für die Steuerberater? Welche Herausforderungen für die Unternehmen? Was wird es aber vor allen Dingen auch für den Staatshaushalt bedeuten? Was wird es für die Kommunalfinanzen bedeuten? Was würde es aber auch beispielsweise für den kommunalen Finanzausgleich bedeuten? Und diese Simulationen können wir derzeit nicht fahren. Die Lösung hast du gerade eben angesprochen. Ich habe es gestern mal in der Anhörung gedroppt. Das ist ein digitaler Zwilling. Solche Zwillingsmodelle gibt es mittlerweile. Also das ist IT-technisch auch gar nicht so sonderlich kompliziert. Und man muss sich halt vor Augen halten, dass die Steuerverwaltung wahrscheinlich die Verwaltung ist, die über den größten Datenschatz hat. Nur verwenden wir diese Daten gar nicht so sehr. Und ich glaube, das muss ein Stück weit mehr gelingen. Es ist natürlich auch klar, dass wir jetzt nicht die Steuerdaten vom Arne oder vom Christian oder vom Flo da jetzt nehmen, sondern es muss halt ein Stück weit anonymisiert werden. Ja? Aber im Grunde genommen könnte man sozusagen mit den Echtzeitdaten, es ist möglich wissenschaftlich, wie jetzt genau, kann ich nicht erklären, bin kein ITler, aber ich habe es mal erklären lassen. Könntest du im Prinzip einen digitalen Zwilling bauen, der im Prinzip die reale Welt in der virtuellen Welt 1:1 abbildet? Und dann könntest du schauen, was hat welche Entscheidung für Auswirkungen jetzt eben in diesem steuerlichen Ökosystem? Und so wärst du halt in der Lage, wirklich evidenzbasierte politische Entscheidungen zu treffen. Also wenn ich jetzt richtig informiert bin, gibt es das auch schon in anderen Ländern. Ja, also das sind viele Länder halt einfach uns ein Stück weit voraus. Ja. Und wie übrigens auch, und das jetzt dann höre ich auch mit Konsens wieder auf, also ich sage mal so diese ganze Betrugserkennungssache, ich meine, da gibt es ja Software am Markt in anderen Ländern und wir bilden uns halt in Deutschland leider immer ein, dass wir uns vielleicht, wenn es gut läuft, mal anschauen, was andere Länder da machen und dann bauen wir sowas nach. Frage, wenn wir, sagen wir mal, alle miteinander in der Europäischen Union unterwegs sind, warum nehmen wir nicht einfach die gleichen Programme, wenn es jetzt um Betrugserkennungssoftware geht, von anderen Ländern, beteiligen uns halt dann in Entwicklungskosten und dann haben wir das, sag ich mal, spätestens ein paar Wochen später im Einsatz.
Vielleicht nur ein Wort. Ich weiß, Arno, du hattest eine Frage, aber zum Vorsprung, den da andere Länder haben. Ich weiß es zum Beispiel aus China, damals zur Covid-Krise, konnten die fast taggenau schauen, was bestimmte Reduktionen auf Gebrauchsgegenstände, Butter oder ähnliches, ja, Lebensmittel, was es ausmachte im Konsum, wenn man da die Steuerbelastung kurz mal runtergenommen hat bei indirekten Steuern. Das wussten die einen Tag später. Wir haben da mal großflächig gesenkt, aber was das gebracht hat, ich glaube, das wissen wir immer noch nicht wirklich genau. Ja, weil hinterher auf konsolidierte Jahreszahlen schauen, ist halt, boah, würde man sagen, zu spät, zu wenig, zu ungenau.
Du hast gerade noch ein bisschen Vergleich zu anderen Ländern gezogen. Ist manchmal mal ganz hilfreich, um zu schauen, wo gibt es denn vielleicht andere Konzepte, die man sich abgucken kann. Jetzt nochmal die Frage Rollenverteilung, die du auch angesprochen hast. Andere Länder haben ja auch bei der Frage Beratung, Verwaltung nochmal anderes Verständnis der Rollenverteilung. Vielleicht kannst du nochmal ein bisschen konkretisieren, was du damit meinst, wie die Verteilung aussieht. Also andere Länder, bei denen ist es ja teilweise so, wenn Berater mit sozusagen beschäftigt sind, unterstellt man im Grundsatz, dass das dann irgendwo, ich sag mal, halbwegs vernünftig läuft und es gibt Reduktionen, ich sag mal, bei der Frage Verwaltung. Ich frage jetzt einfach nur natürlich, um da so ein bisschen mal in die Richtung zu fragen, was wäre dein Verständnis vom Hintergrund Änderung der Demografie, wenn man damit umgeht? Man muss natürlich auch sagen, die Beratungskollegen, Berufskollegen sind natürlich auch vor Herausforderungen stehen die auch. Ich sage nur Corona-Hilfen und deren Administration. Da wissen wir auch, wie schwierig das manchmal sein kann. Also mich würde das mal interessieren, ob du welche Vorschläge du hast bei diesem neuen Rollenverständnis, was du jetzt hier heute angesprochen hast, ja.
Also vielleicht einfach auch nochmal eine Zahl. Altersdurchschnitt der Steuerberater, 53,6 Jahre, glaube ich. Und das heißt, wir haben über 30% der Steuerberater sind älter als 60 Jahre. Und ich glaube, 13,7%, legt es mich jetzt nicht auf die genauen Prozentzahlen fest, aber ich glaube, 13,7 war es, die über 70 Jahre alt sind. Und da sage ich jetzt auch mal, in der Steuerverwaltung, wenn uns da ein so hoher Prozentsatz irgendwann mal abhanden kommt als Vorfilter für die Steuererklärungen, für die Veranlagungen, dann haben wir in der Steuerverwaltung ein riesengroßes Problem, weil eben die Steuerberater, ich sage jetzt mal unterm Strich, einfach eine tolle Arbeit machen. Ja, das ist ein Vorfilter. Und trotzdem, auch klar, gibt es einige, Stichwort halt aggressive Steuergestaltung, das gebe ich jetzt offen und ehrlich zu, passt mir nicht. Und dafür müssen wir aber auch Lösungen entwickeln. Ja, da müssen wir Lösungen entwickeln. Und da gibt es, sage ich jetzt mal, auch im Bereich der Digitalisierung tolle Möglichkeiten. Also von Agents, die da Unternehmensstrukturen weltweit zusammenbauen, wo sind welche Patente eingelagert, wo sind welche Lizenzen eingelagert, warum ähneln sich Modelle der Gestaltung bei Unternehmen immer wieder. Also ich glaube, da wird in Zukunft sehr, 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 sehr viel möglich sein. Stichwort halt 42 AO Gestaltungsmissbrauch. Und deswegen ist schon mein Credo, ich glaube, wir müssen insgesamt dazu kommen, das Stichwort, also Kollaboration, die Zusammenarbeit noch besser zu gestalten. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die meisten Unternehmer und die meisten Steuerberater steuerehrlich sein wollen. Und ich glaube, da hat sich die letzten 10, 20 Jahre auch ein gewaltiger Mindshift vollzogen. Was will ich damit sagen? Ich glaube, früher, so 50er, 60er Jahre, da war das Thema, ich bringe mein Geld mal in die Schweiz, schon noch eher gegeben, als es in der heutigen Zeit ist. Ich glaube, in der heutigen Zeit wollen die Unternehmer hauptsächlich wissen, steuerlich ist die Sache jetzt in trockenen Tüchern. Ich kann nach vorne schauen. Also ich glaube, dieses Steuerthema wollen die einfach sicher und gut gelöst haben. Und das ist, glaube ich, auch ein Ansatz, ja, dass man da einfach gemeinsam auch, ich habe gestern in der Anhörung von digitalen Regelwerken gesprochen, dass man solche digitalen Regelwerke aufsetzt, sich auf die Anwendung von solchen Regelwerken einigt. Und natürlich werden wir, und das ist ja auch gut und wichtig, immer wieder mal Sachverhaltsfragen haben. Also wie sieht die Steuerverwaltung den Sachverhalt? Wie sieht denn der Unternehmer? Und wenn der Sachverhalt aber geklärt ist, kann es aus meiner Sicht nur eine Lösung geben. Ich mache ein Beispiel, wie ich mir eine Zusammenarbeit auch vorstellen kann. Also da gibt es eine Truppe, Become One, die machen so ein Tool für Sachbezüge, also steuerfreie Sachbezüge. Und die haben im Prinzip sämtliche Paragraphen, die für diese steuerfreien Leistungen sind, digital abgebildet, also mit sogenannten Rule Mapping. Das Ganze ist nachvollziehbar für uns. Und im Moment neigen wir dazu, als Steuerverwaltung nach wie vor die Einzelfälle der Arbeitnehmer zu prüfen. Ich glaube aber, wir könnten halt das Personal sinnvoller einsetzen, wenn man das System von beispielsweise Become One jetzt einfach mal prüft. Kann in diesem System betrogen werden oder nicht? Also kann der Angestellte, ich sage mal, einen Tankgutschein nehmen und gleichzeitig die Mitgliedschaft im Fitnessclub um 49,95 €, ist das technisch möglich oder kann der wirklich nur in den steuerlich zulässigen Grenzen bleiben? Und ich glaube, das sind so Zukunftsmodelle, wo beide Seiten auch ein bisschen zusammenarbeiten können. Und ich glaube, ich sage jetzt mal, die Beraterseite muss sich da ein bisschen öffnen und ich glaube, bei uns in der Steuerverwaltung, wir müssen ein bisschen davon wegkommen, dass wir immer sofort den Betrug unterstellen. Ja? Sondern ich glaube, wir müssen einfach dazu kommen, dass wir sagen, also vom Grundsatz her wollen wir das Gleiche, aber Stichwort natürlich Sanktionsmöglichkeiten. Ich glaube, diejenigen, die uns dann alle an der Nase herumführen, da müssen wir uns darauf einigen, dass wir bei denen dann auch richtig reinhauen. Also Stichwort so ähnlich, wie das die Amerikaner machen. Aber bis dahin, glaube ich, müssen wir einfach gemeinsam da vernünftig unterwegs sein.
Danke dir, Florian. Wir kommen ja langsam zum Ende, aber einen Punkt, den wollte ich noch vielleicht ganz kurz ansprechen, weil du zeigst gerne klare Kante und sprichst die Sachen auch plakativ an. Das finde ich auch klasse. Hast das auch mal gemacht, noch gar nicht so lange her, glaube ich, gell? Mit Blick auf Bargeldgeschäfte. Und das kommt aber nicht, trifft nicht überall auf komplette, vollständige Gegenliebe. Ja? Also, wenn ich mich richtig erinnere, bist du da massivst angefeindet worden. Und das ist, glaube ich, auch für unsere Zuhörer mal interessant, welche Risiken es mit sich bringt, sich in sozialen Medien, im digitalen Raum zu super sexy kontroversen Themen wie dem Steuerrecht zu äußern.
Christian, vollkommen richtig. Also da ging es im Prinzip um den Betrug in bargeldintensiven Bereichen. Also überall dort, im Restaurant, im Fingernagelstudio und so weiter, wo halt, ja, halt nicht nur ein paar Euro, aber das läppert sich halt insgesamt auf jährlich über 15 Milliarden am Fiskus vorbei erwirtschaftet werden. Und diese Themen, die benenne ich halt schon auch immer wieder klar in der Öffentlichkeit. Und ich erinnere mich da an eine Sache zurück, die ist mir jetzt besonders im Kopf geblieben. Also E-Mails von Reichsbürgern und so weiter kommen da regelmäßig bei mir ins Postfach oder auch Briefe. Aber eine Sache ist mir schon auch im Kopf geblieben. Ich glaube, da war ich bei Sat.1 Frühstücksfernsehen. Und wir haben im Prinzip das Ganze dann, aber da bist du dann als Beteiligter auch nicht so drin, aber die haben das halt dann am Begriff der Dönerbude in Berlin so ein bisschen halt aufgezogen. Ja, ich meine, wisst mal, es kann jetzt nicht nur die Dönerbude sein, sondern auch die Pommesbude, aber es ist halt so ein Schnellimbiss, ja. Und im Prinzip kamen dann während der Sendung noch oder danach halt dann über die sozialen Medien auch Morddrohungen rein. Ja, also so nach dem Motto, wenn ich dich irgendwo mal auf der Straße sehe, dann erschlage ich dich und bis hin zu, wir wissen, wo du wohnst und so. Also das passiert dann schon mal. Mei, wie geht man damit um? Ich nehme das jetzt in dem Fall, natürlich macht man sich kurz mal Gedanken, aber ich nehme das jetzt nicht so ernst, weil das jetzt immer wieder mal so, ja, einfach aus der Emotion heraus passiert. Aber klar, wenn du jetzt da, jetzt Anfang des Jahres habe ich jetzt auch mal asiatische Plattformen ein bisschen in den Fokus genommen, da macht man sich dann schon auch mal Gedanken. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber trotzdem, glaube ich, ist es das einfach wert, ja, weil ich glaube, wir müssen uns in der Gesellschaft insgesamt mal committen, dass sowas einfach nicht möglich ist. Ja. Also, weil am Ende des Tages zahlen die Ehrlichen, und das sind die meisten Zuhörer jetzt unter uns, wir zahlen hier brav, meistens irgendwie schon relativ schnell den Spitzensteuersatz, zumindest mit unseren letzten Kröten, die wir verdienen. Und da ist es einfach nicht akzeptabel, dass sich ein Teil der Gesellschaft da einfach mal aus dem Staub macht.
Genau, also von daher, ja, bei uns kann ich glaube ich sagen, unsere Zuhörer werden so nicht reagieren, das hoffen wir zumindest. Und wenn, ja, dann bitte ich um Meldung. Nee, also in der Tat, sowas wollen wir natürlich nicht. Ja, vielen Dank für die Teilnahme. Das war wirklich sehr, sehr gut. Ich habe noch ganz viele Fragen hier zu stehen. Ich glaube, lieber Flo, wir müssen dich wahrscheinlich nochmal irgendwann nochmal ein zweites Mal einladen, weil wir die halbe Stunde versuchen einzuhalten. Viele spannende Themen mit dabei. Vielen lieben Dank, dass du mich hier gefunden hast. Und ja, wir freuen uns da sozusagen auch zukünftig auf einen Austausch mit dir. Und Christian, ich glaube, haben wir so, glaube ich, so in der Form auch noch nicht gehabt mit der Besetzung. Ne? Und muss man sagen, heute echt auch ein Stargast war mal dabei gewesen.
Absolut, absolut.
Ja.
Danke dir dafür, Flo.
Sind wir wirklich
Danke.
sehr, sehr froh.
Christian, Arne, toll, dass ich dabei sein durfte. Und das mit der nächsten Folge, Folge 2, kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich freue mich drauf und danke fürs Zuhören.
Alles klar. Bis bald. Danke. Tschüss.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.